Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es scheint so, dass die japanischen Menschen mitten in der großen Katastrophe gleichmütig bleiben, gefasst und ohne Panik reagieren. Trügt dieser Schein? Erhellendes dazu ist in dieser halben Reflexestunde vom Japanologen Christian Steineck zu erfahren. Zunächst geht es jetzt aber um das anscheinend ungetrübte Vertrauensverhältnis Japans in die Nuklearenergie. Japan hat ja trotz des nuklearen Traumas nach den amerikanischen Atombombenabwürfen in Nagasaki und Hiroshima 1945 ganz auf die friedliche Nutzung der Atomenergie gesetzt. Jetzt zeigt sich auch die friedlich eingesetzte, die technisch als beherrschbar angesehene Atomkraft als verlorene Vision. Wie muss man sich den ungebrochenen Glauben an die Atomenergie der japanischen Nachkriegsgesellschaft erklären? Dazu hören Sie jetzt den Japan-Spezialisten und Wirtschaftssoziologen David Chiavacci von der Universität Zürich im Gespräch mit Sabine Bitter.
Herr Chiavacci, Japan setzte früh auf die friedliche Nutzung der Atomenergie. Das Land plante bereits 1954 mit amerikanischer Hilfe Atomkraftwerke. 1966, also vor 45 Jahren, ging der erste kommerzielle Reaktor ans Netz und unter dem Eindruck der Ölkrise dann in den 1970er Jahren wurde die Atomenergie immer weiter ausgebaut. 54 Reaktoren sind in der Zwischenzeit in Betrieb genommen worden, 2 Atomkraftwerke sind im Bau und weitere sind geplant. In 10 Jahren sollte die Atomkraftwerk über 40% des Strombedarfs liefern. Warum hat Japan derart stark auf die Atomenergie gesetzt?
Ein wichtiger Faktor war sicher die Erkenntnis oder die Einsicht der Regierung der starken Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten. Und dort wohl auch gerade die Ölkrise 1973, die in Japan zu einer kurzen, aber sehr starken Rezession geführt hat. Und dann dort eigentlich in der Energiepolitik eben darauf gesetzt wurde, stärker sich sozusagen unabhängig von diesen Importen in Zukunft zu machen. Und da gerade die Kernenergie eigentlich als die zentrale Technologie betrachtet wurde, welche eben dies ermöglichen sollte. Zudem hat sich hier auch eine gewisse, könnte man sagen, Pfadabhängigkeit entwickelt, im Sinne, dass je mehr dann in die Kernenergie investiert wurde, desto stärker auch das als ein zentrales Standbein der japanischen Energiepolitik sich eben etabliert hat und das eigentlich bis heute ein zentrales Standbein der japanischen Energiepolitik geblieben ist.
Herr Chiavacci, Japan soll weltweit das einzige Land sein, das einen neuen schnellen Brüter entwickelt, der konventionelle Atomreaktoren bis 2050 ablösen soll. In einem solchen Brüter soll ein kompletter Brennstoffkreislauf aufgebaut werden. Das heißt, der Brennstoff soll im Brüter produziert werden. Hinter diesen Anstrengungen steckt der Wunsch, Sie haben es vorhin auch angesprochen, von Importen, in dem Fall von Uranimporten aus dem Ausland, unabhängig zu werden. Wie schätzen Sie diesen Wunsch nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit ein?
Man kann sagen, das ist sicher in der Moderne ein zentrales Element in der japanischen Politik, Wirtschaftspolitik und auch Außenpolitik gewesen. Also eigentlich ab dem späten 19. Jahrhundert, das war auch ein ganz zentraler Faktor für den japanischen Kolonialismus und Imperialismus im frühen 20. Jahrhundert, den Versuch eben, neuen Zugang zu Rohstoffen zu gewinnen. Und das ist auch in der Nachkriegszeit immer wieder ein zentrales Element geblieben, gerade eben auch nochmals zu betonen, im Zusammenhang auch mit der Erdölkrise 1973, um die Abhängigkeit von Gas- und Erdölimporten zu verringern und dort natürlich auch den Versuch, eine sozusagen autarke Atomenergie in Japan selber dadurch zu generieren zu können.
Gegenwärtig gewinnt Japan etwa 30% der Energie aus Atomkraftwerken. Über welche Energiequellen verfügt Japan außerdem?
Es gibt auch in Japan Wasserwerke, die sind aber ein sehr kleiner Anteil. Wichtig sind natürlich eindeutig nochmals Gas und Öl, die ganz entscheidenden Energieträger. Zusätzlich ist auch sehr wichtig in Japan die Kohle. Japan hat ja früher auch ein großer Kohleproduzent war, in der Zwischenzeit aber auch in diesem Bereich absolut abhängig ist von Importen aus dem Ausland.
Das heißt, die Kohlenvorräte sind aufgebraucht?
Die bestehen noch, aber die können sozusagen zurzeit nicht zu einem Preis gefördert werden, welcher wettbewerbsfähig ist mit dem Weltpreis. Und entsprechend hat man eigentlich in der Nachkriegszeit, ist man dazu übergegangen, ein Kohlebergwerk nach dem anderen zu schließen und eben verstärkt in diesem Bereich auf Importe zu setzen.
Inwiefern hat Japan in den letzten Jahrzehnten auf Alternativenergien gesetzt?
Es gibt da einzelne Projekte, aber man könnte vielleicht sagen, aus japanischer Energiepolitik ist eigentlich die Atomenergie die große Alternative, die so betrachtet wird. Es gibt beispielsweise auch Machbarkeitsstudien, die davon ausgehen, dass Japan auch einen Großteil seiner Energie über große Wasserwindwerke im Meer generieren könnte. Auch da ist aber eine gewisse klare Pfadabhängigkeit zu sehen. Die großen Energieproduzenten haben sehr stark in Atomenergie investiert. Die sind beteiligt an den ganzen Politikprozessen in der Energiepolitik und die betreiben natürlich auch ein starkes Lobbying, dass man weiterhin auf die Atomenergie setzt. Desto mehr man auch in diesem Bereich hofft, neue Technologien langfristig zu generieren, wo man dann wieder diese Technologien ins Ausland exportieren kann.
Aber theoretisch wäre die Nutzung von Windenergie in größerem Umfang möglich.
Theoretisch, also es gibt Machbarkeitsstudien, wie gesagt, die davon ausgehen, dass große Teile der japanischen Energiebedarfs durch Windenergie gedeckt werden könnten. Klar bräuchte das noch technologische Entwicklung. Das wäre ein Projekt, das wohl eher auf 10, 15 Jahre hinauslaufen würde. Und es bräuchte eben ganz entscheidend eine ganz grundlegende Abkehr von der bisherigen Energiepolitik, wo aber starke wirtschaftliche Interessensgruppen und auch die bisherigen Regierungsparteien nicht den Anschein geben, dass sie in dieser Richtung sich bewegen möchten.
Könnte sich das jetzt ändern?
Wenn da wirklich ein großes Gebiet verstrahlt wird etc., dann wird natürlich sicher auch in Japan die ganze Diskussion im Energiebereich aufgerollt werden.
Herr Chiavacci, Sie sind Wirtschaftssoziologe am Ostasiatischen Institut der Universität Zürich. In den letzten Tagen sind kritische Stimmen zur Atomenergie aus aller Welt zu hören gewesen, nicht aber oder kaum aus Japan selbst. Hat es in Japan je politische Forderungen gegeben, auf Atomenergie zu verzichten?
Man ist natürlich in Japan momentan in der Krise. Also wir haben eine Notsituation, entsprechend konzentriert man sich sozusagen auf die Notsituation und nicht auf irgendwie langfristig strategisch-politische Überlegungen.
Nun hat es ja aber in den letzten Jahren auch Kritik an der Sicherheit gegeben von japanischen Atomkraftwerken.
Gerade in den 1990er Jahren gab es mehrere Zwischenfälle. Es gab auch, man kann sagen, eine Verdeckungspolitik. Die Betreiber würden vielleicht reden, nicht von einer glücklichen Informationspolitik, je nach Sichtweise. Was dann auch zunehmend zu Kritik geführt hat, was auch dazu geführt hat, dass wir eine gewisse Redimensionierung in der ganzen Atomenergiepolitik in den letzten Jahren in Japan haben. Das heißt, eigentlich wurde noch eine größere Anzahl von zusätzlichen Atomkraftwerken geplant. Deren Umsetzung dieser Planung ist aber momentan sozusagen zumindest auf Eis gelegt. Es wurden die Sicherheitsvorschriften verschärft etc. Aber auch in Japan kann man sagen, dass im Laufe der 1990er Jahre die Atomenergie in der Bevölkerung an Rückhalt verloren hat und zunehmend auch zivilgesellschaftliche Organisationen protestieren gegen diese Energiepolitik und zumindest den Erfolg hatten, dass eben in einzelnen Regionen, wo Atomkraftwerke geplant waren, die Bevölkerung sich diesem Protest anschloss, was dann eben dazu geführt hat, dass gewisse geplante Atomkraftwerke neue nicht gebaut wurden.
Wenn jetzt heute weniger Atomkraftwerke geplant sind als auch schon, dann müsste man ja fragen, ob es in Japan konkrete Bemühungen gibt, die Atomenergie zu ersetzen, also ob es konkrete Alternativprojekte gibt.
Konkrete Alternativprojekte sind mir nicht bekannt. Ich würde vielleicht eher sagen, man befindet sich momentan aus der Sicht der Regierung, vielleicht auch der Atomkraftwerkbetreiber, in einer Pause, wo man möchte, dass sich die Stimmung wieder beruhigt und dann später wieder die Entwicklung in der Atomenergie wieder zu verstärken.
Herr Chiavacci, mit dem Erdbeben in Japan und dem Zusammenbruch einzelner Atomkraftwerke ist ein Teil der Stromversorgung in Japan ebenfalls zusammengebrochen. Welches Ausmaß nimmt dieser Stromausfall an?
Sicher ist, wenn diese Unterbrüche der Stromversorgung erfolgen sollten, dann hat das sicher einen sehr umfassenden Einfluss auf die ganze Industrieproduktion, weil ja davon wirklich ganz sozusagen Nordostjapan betroffen ist. Und das heißt eigentlich nicht nur das Gebiet, wo wir eben hauptsächlich vom Erdbeben, vom Tsunami betroffen ist, sondern bis nach Tokio auch. Und gerade Tokio ist eben das große Industriezentrum auch in Japan.
Auch die Atomindustrie und die Atomtechnologie sind jetzt in Frage gestellt. Japanische Konzerne wie Mitsubishi, Toshiba und Hitachi waren, wenn es um internationale Technologieaufträge ging, vorne mit dabei. Das heißt, diese Technologie wurde auch exportiert. Was bedeutet diese AKW-Katastrophe für diesen Industriezweig?
Was ja in den letzten Jahren erfolgt ist, dass gerade auch erste Abkommen zum Beispiel mit den USA erfolgt sind, wo eben Japan langfristig auch erhoffte oder diese Konzerne auch langfristig erhofften, die eigene Technologie im Atomenergiesektor in die USA in neuen Atomkraftwerken exportieren zu können. Es ist natürlich höchstwahrscheinlich absehbar, dass sich das zumindest in den nächsten Jahren nicht realisieren lässt nach diesen Zwischenfällen. Ob aber wirklich damit ein Umdenken stattfindet in diesen Konzernen, wird man auch erst auf lange Sicht entscheiden können.
Japans Wirtschaft stagniert seit 10 Jahren. Nicht zuletzt wurde das Land auch von der Finanzkrise stark getroffen, jetzt von der Naturkatastrophe und ihren Folgen. Das Wirtschaftswachstum in Asien geht vor allem von China aus derzeit. Wie stark ist das Image einer starken und unabhängigen Industrienation Japan angeschlagen?
Noch Ende der 80er Jahre gab es Diskussionen, ob Japan in absehbarer Zeit sogar die USA überholen würde und weltweit die führende Wirtschaftsnation werden würde. Von dem spricht natürlich heute niemand mehr. Heute ist vielleicht eher, dass Japan als Wirtschaftskraft tendenziell zu schwach eingeschätzt wird, was vor allem auch daran liegt, dass durchaus nach wie vor Japan einen starken Anteil oder die japanische Industrie auch einen starken Anteil an den Wirtschaftserfolg in China hat, nämlich über den Export von Technologien, sodass oft Produkte gerade im Hochtechnologiesektor, welche aus China ins Ausland, in den Westen exportiert werden, wenn wir die genauer betrachten, wir sehen, dass sehr viele Komponenten und gerade die hochtechnologischen Komponenten aus Japan oder aus Südkorea stammen. Also da hat sich das Ganze auch verschoben und eigentlich verdeckt sozusagen auch die Exporte, die von Japan in den Westen erfolgen.
Herr Chiavacci, Japan wurde 1945 in Hiroshima und Nagasaki von den Amerikanern mit Atombomben angegriffen. 92.000 Menschen starben sofort, weitere 130.000 verloren ihr Leben bis Ende 1945 als Folge dieser Angriffe. Hat es angesichts dieses nuklearen Traumas dort je eine Debatte über die Risiken der Atomkraft gegeben?
Es gab natürlich auch in Japan immer Debatten über die Atomkraft. Ich denke aber, dass schon die Kernenergie sehr lange in Japan eben wirklich ein Image hatte einer neuen alternativen Energiequelle, die man nutzen kann, wo man die Technologie kontrollieren kann, die, wenn man sie friedlich nutzt, nicht eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt und die sozusagen neue Möglichkeiten eröffnet.
Wie ging Japan mit diesen Opfern um?
Das hat sehr lange gedauert, bis Japan hier diese Opfer unterstützt hat. Es war auch so, dass diese Opfer sehr lange in Japan auch mit starken Vorurteilen zu kämpfen hatten. Also dass, wenn eben von einer Person bekannt wurde, dass sie dieser Strahlung bei den Atombombenabwürfen ausgesetzt gewesen war, oft beispielsweise ihre Arbeit verlor etc. Also auch da, dass sehr starke Vorurteile sich auch hielten in der Bevölkerung gegen die Opfer der Atombombenabwürfe.
Das heißt, es gab eine Stigmatisierung der Opfer, auch eine Politik des Schweigens und Aussitzens?
Es gab sicher eine Diskriminierung und es gab wohl, könnte man sagen, auch von Seiten der Regierung früh in der Nachkriegszeit nicht eine wirklich proaktive Politik, um diese Probleme anzugehen und diese Leute zu unterstützen.
Wenn Sie jetzt die japanische Gesellschaft der Nachkriegszeit und der Gegenwart gut kennen, was würden Sie sagen, ist ein ähnliches Verhalten der japanischen Behörden nach der gegenwärtigen Atomkatastrophe wieder zu erwarten?
Man muss auch sehen, die Opfer der Atombomben, dort war natürlich auch wichtig die ganze Sicherheitspolitik, das heißt vor allem eben die Sicherheitspolitik mit dem starken Partner USA, was eben auch dazu geführt hat, dass dieses Thema tabuisiert wurde. Die USA, die ja eben die Atombomben abgeworfen haben, waren der starke Sicherheitspartner und entsprechend hat man auch aus außenpolitischen Überlegungen und sicherheitspolitischen Überlegungen dieses Thema nicht so sehr angesprochen. Wenn jetzt wirklich es zu einem großen Zwischenfall kommt in der Gegenwart in Japan im Anschluss ans Erdbeben und die Tsunami, dann ist aber damit zu rechnen, dass von den Medien ganz anders das thematisiert wird, weil natürlich hier die Betreibergesellschaften und auch die Regierung zur Verantwortung gezogen werden.
Herr Chiavacci, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Krise der japanischen Gesellschaft der Nachkriegszeit. Der Glaube an die Technik hat sich in Japan bis in die Gegenwart gehalten, vielleicht ungebrochener als in Europa. Japan gilt als technologiegläubig, aber auch als technisch innovativ. Welchen Einfluss, denken Sie, wird diese Katastrophe auf die japanische Gesellschaft haben?
Auch Japan hatte ja mit der sehr schnellen Industrieentwicklung extreme Umweltprobleme in den 70er Jahren. Und damals ist es gelungen, das eigentlich in den Griff zu bekommen, über schärfere Vorschriften, über den Einsatz von neuen Technologien. Also gerade die Luftemissionswerte haben sich extrem verbessert, die Wasserverschmutzung hat sich extrem verbessert etc. Die Energiepolitik war Teil dieser Umkehr auch im ganzen Umweltschutzbereich. Aber ist klar, da würde natürlich eine Neubewertung einsetzen, auch der Atomenergie. Bis zu einem gewissen Grad wird sich das nicht verhindern lassen von der Regierung.
Trotzdem kann man einwenden, so deutlich haben sich Grenzen der industriellen Machbarkeit noch selten gezeigt in einem Land, das für sich in Anspruch nimmt, technisch auf dem neuesten Stand zu sein. Was bedeutet dies gesellschaftlich in Japan und was darüber hinaus?
Ein Faktor, wo wir jetzt sicher schon sehr stark den Einfluss sehen, ist ja gerade im Westen, wo natürlich nach Tschernobyl es eigentlich diesen Diskurs gab, gerade von den Befürwortern von der Kernenergie, dass wir hier eben sozusagen nicht fortschrittliche Technologien haben von Seite der Russen, die benutzt wurden und die mitverantwortlich für diese Katastrophe sind. Wenn sich jetzt wirklich in Japan auch so ein Worst-Case-Szenario ereignen sollte, dann ist klar, dass dieses Argument nicht mehr funktioniert, weil natürlich auch Japan im Ruf steht, wirklich Hochtechnologie zu verwenden und das sicher auch anerkannt wird von allen anderen Akteuren in der Atomenergie. Das heißt, da würde sicher international auch eine Neubewertung erfolgen und nicht nur in Japan selbst, wo natürlich auch ein Überdenken der ganzen Energiepolitik einsetzen würde.
David Kiyawaki im Gespräch mit Sabine Bitter. Es scheint so, dass die japanischen Menschen mitten in der großen Katastrophe gleichmütig bleiben, gefasst und ohne Panik reagieren. Trügt dieser Schein? Hat es mit unserem westlichen Blick auf die Menschen im fernen Osten zu tun? Oder liegt das an einem anderen Umgang mit Emotionen, an einem anderen Verständnis von Authentizität oder gar an einem anderen Verständnis von Sterben und Tod? Aufschlussreiches dazu ist jetzt vom Japanologen Christian Steineck zu erfahren. Angelika Schett hat mit ihm das Gespräch geführt.
Christian Steineck, es gibt ein japanisches Sprichwort offenbar, das heißt, gegen Erdbeben, Blitz und dein Vater kommst du nicht an. Das heißt, wenn man schon nichts ändern kann, dann wenigstens nicht den Kopf verlieren. Im Moment bewundern ja fast wir alle die Japaner, Japanerinnen, weil die so sehr diszipliniert wirken. Die Erde bebt, die Häuser brechen zusammen, Tsunamis löschen Städte aus und das Allerschlimmste, der drohende Atom-Supergau mittlerweile. Aber bis jetzt noch keine Spur großer Panik, wobei in Tokio scheint es jetzt doch ein bisschen zuzunehmen. Wie kommt es eigentlich, dass alles um die Menschen herum her schwankt, der Boden, die Welt, aber sie den Kopf nicht verlieren, zumindest für unsere Wahrnehmung?
Das mit dem schwankenden Boden, das kennen die Menschen und sie sind trainiert darauf. Sie haben einfach Handlungsschemata, die man ihnen beigebracht hat, auf die sie dann auch zurückgreifen können. Wie bei allen Gefahren ist die Frage, kenne ich die Gefahr? Ist sie mir vertraut oder ist sie etwas völlig Neues? Ein großer Faktor, der die Reaktionen beeinflusst.
Ein Faktor, sagen Sie, aber es wird ja wahrscheinlich auch noch andere geben.
Natürlich. Erziehung auch generell, die die Menschen dazu bringt, ihre Gefühle, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen, im Griff zu halten und die in einer Art und Weise auszudrücken, dass der soziale Zusammenhang möglichst nicht gefährdet wird oder gestört wird. Das ist so eine Art Alltagstraining, was die Leute haben, was ihnen dann auch dabei hilft, wenn es wirklich gefährlich wird, die Fassung zu bewahren.
Warum haben wir das in Europa nicht? Sind wir zu wenig trainiert?
In gewisser Hinsicht kann man das so sehen. Also wir haben eben nicht diese soziale Norm, die sagt, wichtiger als der Ausdruck der persönlichen Empfindung ist das Erhalten der sozialen Kohärenz in einer gegebenen Situation. Oder wir haben Werte wie Authentizität oder Selbstverwirklichung, die es in Japan auch gibt, die aber einfach relativ dann vielleicht nicht so hoch rangieren, aber ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass es das in Europa nicht gibt. Also auch wir haben ja Regeln, wann man welche Emotionen zeigen darf und wie man sich zu verhalten hat. Das ist eher eine Frage der Relationen, was eigentlich als angemessener Ausdruck in einer bestimmten Situation empfunden wird und wie man sich dann verhält.
Wenn Sie das so beschreiben, klingt das so, als sei das kein qualitativer Unterschied. Das frage ich mich jetzt. Also wenn ich zum Beispiel sehe im Fernsehen, dass ein Mann, der seine Kinder wiedergefunden hat, nach all den Katastrophen auch noch seine Ehefrau verständlicherweise sucht, in einen Raum möchte, wo viele Leute untergebracht sind und wissen möchte, ob dort seine Ehefrau untergebracht ist. Und von der Dame, die über den Raum wacht, von der gesagt bekommt, er könne da jetzt nicht rein, sei unmöglich, und er verbeugt sich und sie sich auch und er geht. Das finde ich schon sehr speziell.
Ja, das mutet, glaube ich, wirklich aus europäischer Sicht überraschend an. Das ist aber, glaube ich, etwas anderes als die Frage nach der Emotionalität, sondern das ist die Frage nach dem Umgang mit sozialen Regeln. Da ist es in Japan so, dass man stärker sagt, wenn es eine Regel gibt, dann wird sie eingehalten und Ausnahmen gibt es eigentlich nicht.
Sie haben jetzt schon die Emotionen angesprochen. Wo bleiben denn dann die? Denn die sind ja auch da, wenn auch für uns nicht so direkt erkennbar.
Das ist ein Problem der emotionalen Kodierung. Also wir suchen Emotionen eben häufig im Gesicht und da findet man sie bei den Japanern auch, aber weniger. In der Stimme würde man sie eher hören, wenn man darauf achten würde. Und auch da muss man einfach die Ausdrucksformen kennen, die sozusagen akzeptiert sind. Also ich habe Videos gesehen, zum Beispiel von einem Firmenchef, der seit 3 Tagen im Tsunami-Überschwemmungsgebiet die Leute aus seiner Firma sucht. Und dann hat die Kamera gezeigt, wie er einen seiner Mitarbeiter gefunden hat. Und dann sieht man 2 sehr bewegte Menschen, wenn man eben weiß, wie sehr bewegte Japaner aussehen.
Wie?
Sie beben leise vor Emotionen. Und sie fassen sich an den Unterarmen an, was so die Grenze ist, wo man sich noch anfassen kann. Sie weinen, es laufen ihnen die Tränen über das Gesicht, aber das Gesicht verzerrt sich nicht so sehr.
Gibt es eigentlich Gründe, warum das in Japan so ist, anders als bei uns? Natürlich, die haben ihre Emotionen, aber dass man die nicht so sichtbar macht, gibt es da historische Gründe, kulturgeschichtliche Gründe, dass man vielleicht auf eine andere Art auf die Gemeinschaft angewiesen war und die oberste Priorität hatte?
Eine Sache, die man beachten sollte, ist ja, dass diese relativ unrestringierte Zurschaustellung von Emotionen auch in Europa nicht allgemein verbreitet ist und so als relativ häufig sichtbare Sache eigentlich eine relativ neue Angelegenheit ist. So ein Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts hätte sich in dem Ausdruck seiner Emotionen auch sehr stark zurückgehalten und wäre auch darauf trainiert gewesen. Wir haben eben eine bestimmte Geschichte in den letzten 100 Jahren, was vielleicht etwas mit Romantik und Zivilisationskritik und solchen Dingen zu tun hat, die daneben sehr starken Wert auf den authentischen Ausdruck von Emotionen gelegt hat. Und dadurch hat es eine kulturelle Präferenz bekommen. Aber das ist jetzt auch nicht ein überhistorischer europäischer Wert. Und umgekehrt könnte man eben das als das Merkwürdige begreifen und sagen, also in den meisten Gesellschaften ist es doch eigentlich so, dass man von Menschen erwartet, dass sie sich im Griff haben, auch und gerade unter schwierigen Umständen.
Also Sie nehmen den gefassten Japanern, die hier nicht so ohne weiteres zu deuten sind, eigentlich so den exotischen Charakter durch Ihre Ausführungen.
Ja, das würde ich sehr gerne tun. Also ich finde, wenn man Japaner kennenlernt, dann merkt man, dass das sehr emotionale Menschen sind, die auch sehr viel Wert auf Gefühle legen und auf den Ausdruck von Gefühlen, gefühlvolles Handeln, vielleicht sogar mehr als mancher Europäer. Aber eben in ganz bestimmten Ausdrucksformen, die man dann kennenlernen muss.
Sie haben zu Beginn gesagt, Christian Steineck, dass die trainiert seien, mit Katastrophen umzugehen. Und man weiß auch, dass zum Beispiel in Firmen, die auch so Ausrüstungen haben, falls etwas passiert, Helme und Rucksäcke und so etwas, was ja auch zeigt, dass man jederzeit mit irgendetwas rechnet. Was bedeutet das eigentlich für das Verhältnis zur Natur, das die Japaner haben? Also haben sie es mehr mit der Technologie denn mit der Natur oder wie ist da das Verhältnis? Ist die Natur per se feindlich, die Technologie freundlich?
Also die Japaner selbst reden ja sehr gerne über ihre Naturliebe. Und die gibt es natürlich auch, die können sie in der Literatur sehen, die können sie an der japanischen Gartenkunst und an vielen anderen Dingen sehen. Aber es ist eben ein Verhältnis zu einer Natur, die sehr gefährlich sein kann. Und dieses Bewusstsein dafür, dass die Natur eine Macht ist, die sich auf das menschliche Leben eben auch zerstörerisch auswirken kann, das spielt im Verhältnis zur Natur eine große Rolle. Und deswegen versucht man auch, die Natur immer in Schranken zu halten und hat grundsätzlich ein positives Verhältnis zu Technologien, die das zu ermöglichen scheinen.
Da dürfte ja jetzt ein ziemlicher Einriss passieren.
Ja, in dem Vertrauen darauf, dass man in bestimmten Bereichen sozusagen alles machen kann, das wird jetzt sicherlich revidiert werden. Wobei ich auch sagen würde, die Atomkraft ist ein Sonderfall in gewisser Hinsicht, weil das so ein Gebiet gewesen ist, das hatte was von einer Lebenslüge an sich. Darüber hat man nicht gerne gesprochen. Man wusste, dass es das gibt, dass es viele Atomkraftwerke gibt und man hat sich dadurch beruhigen lassen, dass immer gesagt wurde, die seien sicher. Weil wenn man das in Frage gestellt hätte, hätte man eben sehr weitreichende Fragen damit gestellt. Fragen der Energieversorgung in einem Land, das wenig Rohstoffe hat, aber eine Hochindustrie und eine Informationsindustrie, die beide sehr energiehungrig sind. Unterhaltungselektronik, die in weiteste Teile des Privatlebens eindringt. Also man hätte viel von seinem Leben umgestalten müssen, wenn man sich jetzt mit dem Thema Atomstrom wirklich eingehend auseinandergesetzt hätte. Und das haben die Leute dann doch eher unterlassen.
Im Zusammenhang mit der Natur und dem Umgang mit der Natur, die man ja irgendwie dann auch glaubte, auch wenn man das geleugnet hat, mit dem Atomstrom in den Griff zu kriegen. Sie sagten, die ganze Gartenkunst, das stimmt, fällt einem auch ein. Nehmen wir mal so ein Bonsai-Bäumchen. Man macht aus was ganz Großem, was ganz Kleines. Ist ja auch so was Domestizierendes. Man hat es im Griff oder geht das Ihnen zu weit?
Nein, das ist eigentlich genau das, was ich sagen wollte. Also man liebt die Natur, aber man holt sie sich sozusagen in die Kultur hinein, in einer Form, in der sie auch massiv gestaltet worden ist und von ihrem Überwältigenden in irgendeiner Weise befreit worden ist, so dass man sie dann eben ästhetisch auch genießen kann.
Nun konnte man in Feuilletons lesen, dass es in der japanischen Nachkriegskultur das Motiv der apokalyptischen Endzeit gibt, also in der alle Grundlagen des Lebens außer Kraft gesetzt werden, sei in sämtlichen Kunstgattungen enthalten. Riesenechse, Godzilla, ein Filmwesen, das im Rest der Welt als Paradebeispiel für die kollektive Angst vor der nuklearen Katastrophe steht. Literatur, Manga-Comics bis zur zeitgenössischen Kunst. Also die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, die haben da schon noch gewirkt. Dann, das heißt ja, dass da doch nicht nur geleugnet wurde.
Ja, aber es hat eben nicht dazu geführt, dass man diese Fragen an die Struktur der Energieversorgung herangetragen hat. Also das ist ja eine Auseinandersetzung, die sich dann im Imaginären abgespielt hat und nicht interagiert hat mit gesellschaftlich-politischen Diskussionen über die Frage, wo kommt der Strom her, der meine Neonröhre oder meinen Computer betreibt.
Diese Ruhe, die die japanische Bevölkerung zumindest bis jetzt noch zeigt, Gleichmut vielleicht auch, die sie für unsere Augen ausstrahlen, könnte man auch sagen, dass die irgendwo ein anderes Verhältnis zum Tod haben?
Liegt natürlich nahe, aber ich zögere immer über 128 Millionen zu sagen, die hätten ein anderes Verhältnis zum Tod. Was man natürlich sagen kann aus der japanischen Kulturgeschichte heraus, ist, dass man eine lange Tradition hat, Leben und Tod als einen Kreislauf zu denken, wo eben geboren werden und sterben zusammengehören. Das lässt sich in buddhistischen Grundformeln sehr schön ausdrücken und ist eben auch immer wieder thematisiert worden. Und es gibt eine Tradition, in der man das Leben nicht so stark auf die einzelne individuelle Existenz einschränkt und da eben dann auch eine Kontinuität sieht von Leben, das sozusagen durch eine Einzelexistenz hindurch sich verwirklicht und dann auch weiter wandert, während die Einzelexistenz zu Ende geht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.